Du, Sabrina, es ist ja das Wochenende bald da, ne? So ein bisschen regnen. Könnte man sich eigentlich vorbereiten auf so einen schönen Fernsehabend? Guckst du gerne Katastrophenfilme?
Nee, also ich suche mir selten so Filme bewusst aus. Ich bleibe schon mal irgendwie hängen, wenn ich nach der Tagesschau mal so ganz klassisch durchs Fernsehprogramm seppe und dann sowas wie The Day After Tomorrow läuft oder Green Lantern, dann bleibe ich schon hängen, ja.
Also Katastrophenfilm ist tatsächlich auch nicht so mein Favorite-Genre. Das dürfte bei dem Forschungsteam, in dem es in unserer ersten Meldung geht, aber ein bisschen anders aussehen. Ich wette, das sind so richtige Katastrophenfilm-Fans.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Fun Facts auf den Punkt.
Wir sind Tina Howard
und Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Wir haben wieder 4 Meldungen dabei und die erste klingt, wie gesagt, ein bisschen so, als hätten sich die Forschenden wirklich ein bisschen zu viele Katastrophenfilme angesehen.
Und zwar hat sich das Team angeschaut, welches Land am sichersten ist, wenn die Welt untergeht.
Das Ergebnis ist relativ ernüchternd. Keines. Im Fokus standen mögliche Szenarien wie Pandemien, Sonnenstürme, Vulkanausbrüche, Asteroideneinschläge und Nuklearkatastrophen.
Der Analyse zufolge hätte Australien oft die besten Chancen, gut durch so eine Katastrophe zu kommen. Das kann sich nämlich gut abschotten, produziert selbst ausreichend Nahrung, hat viel Industrie und Bergbau und auch so eine stabile politische Situation. Allerdings ist das Land stark auf internationalen Handel angewiesen, was bei Inseln ja oft der Fall ist.
Also das Team sagt, dass je nach Szenario unterschiedliche Faktoren wichtig sind, die sich teils auch widersprechen. Das macht es halt so schwierig. Besonders krisenfest sind demnach Länder wie Neuseeland, Island, Argentinien, Brasilien, Japan, Uruguay und die Schweiz. Hier kommen geografische Lage einerseits, gute Lebensmittelproduktion andererseits, stabiles politisches System und auch dezentrale Versorgung zusammen.
Sabrina, willst du noch wissen, wie Deutschland so abschneidet?
Na bitte.
Nicht so doll.
Also,
bei uns sind zwar viele Faktoren durchaus günstig, ne? Also politisch stabil, Nahrungsmittelproduktion nicht so isoliert, was in jener Szenario ja auch gut sein kann. Aber ich zitiere den Studienautor, ohne Strom sind wir völlig geliefert.
Das ist gar nicht mal so beruhigend.
Und apropos Katastrophenfilme, hast du Jurassic World gesehen?
Nope.
Oh, Sabrina. Also ich habe es auf jeden Fall gesehen und die Dinosaurier da, das kann ich dir sagen, die brüllen die ganze Zeit rum, so richtig furchterregend. Aber ob Dinos wirklich so geklungen haben, das wissen wir gar nicht wirklich. Stimmbänder lassen sich in Fossilien nämlich nicht mehr so gut nachweisen.
Bei Heuschrecken, Grillen und Co. sieht das schon anders aus. Die bilden ihre Laute ja mit ihren Flügeln, nämlich indem sie die Zacken des einen Flügels über eine Art Reibefläche des anderen Flügels bewegen.
Mithilfe dieser Infos hat ein Wissenschaftsteam ein Computermodell gebaut, das allein durch die Maße der Flügel vorhersagen kann, wie ein Insekt klingt. Und das Modell wurde mit Daten von uralten Fossilien gefüttert. So konnte das Team jetzt die Sounds von Insekten rekonstruieren, die vor 165 Millionen Jahren gestorben sind.
Ergebnis: Die Insekten früher klangen ganz ähnlich wie heute, nämlich unter anderem so. Das hier, das ist jetzt eine Verwandte der heutigen Laubheuschrecke, aber die ist halt schon lange ausgestorben.
Interessant dabei, schon damals gab es Insekten, die im Ultraschallbereich kommuniziert haben. Bisher dachte man, dass sich das in der Evolution erst dann entwickelt hat, als Fledermäuse den Insekten das Leben schwer gemacht haben.
Die gab es aber vor 165 Millionen Jahren noch nicht, also muss der Ultraschallsound aus einem anderen Grund entstanden sein.
Einmal in den See springen. Oh, das mache ich im Sommer besonders gern.
Durchfall möchtest du dir dabei wahrscheinlich nicht unbedingt holen, oder?
Auf keinen Fall. Das kann aber leider wirklich vorkommen. Wie wahrscheinlich das ist, hat jetzt ein Team der Uni East Anglia überprüft. Die haben dafür Daten aus Ungarn ausgewertet.
Die Forscher haben an 4 Badestellen insgesamt mehr als 2300 Freiwillige rekrutiert. Die Hälfte von ihnen durfte baden gehen, die andere Hälfte musste draußen bleiben. Gleichzeitig wurden Wasserproben genommen und eine Woche später gab es dann einen Gesundheitscheck.
Also die gute Nachricht, sage ich mal, Erkrankungen waren relativ selten, nur so um die 2%, aber sie waren dennoch messbar. So hatte die Badegruppe ein doppelt so hohes Risiko für Hautprobleme.
Und wenn im Wasser bestimmte Viren und Bakterien wie E. coli nachgewiesen wurden, dann stieg auch die Wahrscheinlichkeit für Magen-Darm-Beschwerden.
Das Ding ist, die WHO bezieht E. coli seit kurzem übrigens nicht mehr ein. Das Ding ist, die WHO bezieht E. coli seit kurzem nicht mehr ein, um die Wasserqualität zu bewerten. Und das kritisieren die Forschenden jetzt. Denn die Daten aus ihrer Studie zeigen, dass gerade an Süßwasserbadestellen ein direkter Zusammenhang zwischen E. coli und Magen-Darm-Erkrankungen besteht.
Und am Ende noch zu einer Frage, die ich mir abseits dieses Jobs so nie stellen würde. In welchem Boden verrottet eine Unterhose am besten?
Ich finde, das klingt so ein bisschen, als hätten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nach ein paar Bier einfach so eine Schnapsidee gehabt.
Da steckt aber natürlich eine ernste Frage dahinter.
Es geht tatsächlich um die Aktivität von Bodenlebewesen, also Bakterien, Pilzen, Regenwürmer und Insekten. Und um da genaueres rauszufinden, haben Forschende der Uni Zürich vor 5 Jahren überall in der Schweiz mehr als 2000 Baumwollunterhosen vergraben.
Ja, oder besser gesagt vergraben lassen. Das Ganze ist nämlich ein Citizen Science Projekt. Also da haben ganz viele Normalos wie du vielleicht auch und ich mitgemacht. Dadurch konnten auch so viele Buchsen an so vielen unterschiedlichen Orten vergraben werden. Und jetzt sind die Ergebnisse da.
Und die zeigen, dass die Lebewesen in Böden von Biohöfen und Biogärten aktiver sind als in konventionell genutzten Flächen, also zum Beispiel bei Feldern. Das heißt, je nach Boden zersetzten sich die Unterhosen stärker, die Baumwolle wurde besser abgebaut.
Aus den Ergebnissen konnte das Wissenschaftsteam jetzt sogar eine Landkarte basteln, auf der man die unterschiedlichen Bodenaktivitäten sehen kann.
Wenn ihr euch Bilder von braunen, halb zersetzten Unterhosen anschauen wollt, schön aufgespannt auf so einer Wäscheleine. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Links zu allen anderen Studien, über die wir hier gesprochen haben, natürlich auch.
Und du gehst jetzt bitte hier Jurassic World gucken, Sabrina. Voll die Wissenslücke, ey.
Ey, eigentlich wollte ich noch Meldungen für den Podcast morgen zusammensuchen.
Ah, ich schreibe dir eine Entschuldigung für die Chefin.
Okay, einverstanden. Tschö.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.